Lesen ist etwas für die wohlhabenden Klassen. Und wenn die falschen Leute anfangen zu lesen, dann verdirbt es die Moral.
Einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Unser heutiges Thema heißt Schule der Nation. Aber es geht nicht etwa ums Militär, um die Armee, sondern, wie schon Willy Brandt bemerkte, die Schule der Nation ist die Schule. Dazu werden wir zwei Vorträge hören. Der erste kommt von Professor Frerk Huisgen mit dem wunderschönen Titel »Wieso, weshalb, warum macht die Schule dumm?« Und in der zweiten Stunde Magnus Klaue mit insbesondere einer Kritik der sogenannten Reformpädagogik. Sein Vortrag heißt »Der Geist als Widersacher der Bildung«.
Nachdem ich das erste Mal diesen Vortrag gehalten habe, kriegte ich eine Zuschrift von einem Hörer, der sagte, er hätte ein Zitat von Bertrand Russell gefunden. Das würde wunderbar passen und das habe ich seitdem immer als Einleitungszitat genommen und das geht folgendermaßen. Die Menschen werden unwissend geboren, nicht dumm. Dumm werden sie erst durch Erziehung. Ich weiß nicht genau, was der Russell sich dabei gedacht hat, aber ich meine, der Satz trifft was. Allerdings trifft er nur was, wenn man eine nicht unwesentliche Ergänzung vornimmt. Und die Ergänzung heißt, die Menschen werden durch Erziehung nicht nur dumm gemacht, sondern große Teile werden von ihnen ebenfalls durch Erziehung in Unwissenheit gehalten, durch das hiesige Schulwesen. Und Unwissenheit sollte man nicht mit Dummheit verwechseln. Es fällt nicht unter Dummheit, wenn man die Rechtschreibung nicht beherrscht, nur schlecht lesen und rechnen kann, die Nebenflüsse der Donau nicht runterrasseln kann oder irgendwelche chemischen Formeln von mir aus von der Schwefelsäule nicht weiß. Das ist alles fehlendes Wissen, Unwissenheit. Und das kann man sich aneignen. Besser müsste ich eigentlich sagen, das könnte man sich aneignen in der Schule, wenn das Schulwesen tatsächlich das Anliegen verfolgen würde, den Nachwuchs solide in das, was man Kulturtechniken nennt, einzuführen. Und wenn das Schulwesen tatsächlich den Auftrag und das Anliegen hätte, dem Nachwuchs gediegenes Wissen über Natur und Gesellschaft zu vermitteln, tut es aber nicht und das ist auch nicht ihr Auftrag. Nicht erst seit PISA weiß man, dass die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hierzulande so sparsam erfolgt, dass eine Mehrheit der Schüler frühzeitig aus dem Schulwesen entlassen werden in die unteren Abteilungen der Berufsregionen oder gleich in Hartz IV. Ein erheblicher Prozentsatz von ihnen, ca. 25%, wird nach offiziellen Angaben zu den sogenannten funktionalen Analphabeten gerechnet. Das heißt, das sind diejenigen, die mit dem Finger lesen, aber Textzusammenhänge nicht verstehen und auch keine inhaltlichen Fragen zum Text klären können. 25% nach 10 Jahren Schule. Dummheit besteht nicht aus dem, was man nicht lernt oder noch nicht gelernt hat. Unter Dummheit fällt vielmehr ziemlich viel von dem, was man lernt, was man gelernt hat, und zwar als Hauptschüler, als Schüler der höheren Schule und als Student. Es bedarf, so lautet meine zentrale These, nämlich tatsächlich hierzulande einer gehörigen Portion Dummheit, um als Staatsbürger, als mündiger Staatsbürger in einer Gesellschaft sich zurechtzufinden, zu agieren, sein Leben zu bemeistern, wie es so schön heißt, in einer Gesellschaft, die, wie unschwer zu erkennen ist, nun nicht dazu da ist, den Bürgern insgesamt in ihrer Mehrheit ein angenehmes Leben zu bereiten. Unter Dummheit fällt deswegen, nur so findet man sich auch in dieser Gesellschaft zurecht, die Ausstattung der Jugend mit einer Fülle falscher Gedanken über Gott und die Welt. Dummheit, das will ich mal abstrakt vorweg sagen, das besteht aus einer dem Nachwuchs eingetrichterten Summe von Urteilen über die Gesellschaft, in der sie leben müssen, die diese Gesellschaft nicht treffen, sie falsch erklären, aber eine Funktion in ihrer Fehlerhaftigkeit haben, eine Funktion zum Zurechtfinden. Falsche Gedanken taugen, heißt meine Behauptung, zum sich hier in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft zurechtzufinden. Noch eine letzte Abgrenzung. Dummheit hat auch nichts mit Intelligenz, über die jemand verfügt oder nicht verfügt, also mit dem jeweiligen geistigen Vermögen. Damit hat Dummheit nichts zu tun. Dummheit meint hier zunächst allein den sachlich fehlerhaften Gehalt von Lernstoff aller Art und seine Funktion für das sich zurechtfinden in der Gesellschaft. Meint nicht die in Schülern und Studierenden vorhandene geistige Fähigkeit, seinen Verstand, seinen mehr oder weniger entwickelten Verstand zu benutzen. Deswegen versteige ich mich auch nicht zu der Behauptung, dass die Dummheitserziehung, wie ich sie vorstellen werde, alle Schüler gleichermaßen dumm macht. Das behaupte ich nicht. Wie die Erziehung bei den Lernenden ankommt, was sie von ihr übernehmen, was sie zurückweisen, was ihnen gleichgültig ist, wozu sie eine berechnende Stellung einnehmen, das entscheiden immer noch sie selber, im schulischen Unterricht, danach oder im Studium mit ihren eigenen Urteilen. Allerdings muss ich sagen, die Dummheitserziehung wäre für mich kein so ein wichtiges Thema, wenn die Schüler und Studierenden diese Dummheitserziehung geschlossen zurückweisen würden. Dummheiten lernen Schüler in allen Schulen, in allen Fächern, zum Beispiel, wenn dort über Demokratie vermittelt wird, Marktwirtschaft erklärt wird, Familie, Sozialstaat, Privateigentum, aber auch moralische Kategorien wie Toleranz und so weiter. Aber um diese Fächer soll es mir heute nicht gehen. Hierzulande wird neben den Dummheiten in den Fächern zugleich eine ganz elementare Dummheit gelernt in der Art und Weise, wie das Lernen hierzulande in der Schule selbst organisiert ist. Die Art und Weise, wie das organisiert ist, das ist fast auch so etwas wie ein Unterrichtsfach. Das Fach heißt natürlich nicht Dummheitserziehung. Absurd. Das Fach heißt, so kann man es vielleicht mal erstmal nennen, Erziehung zum mündigen Bürger oder zum mündigen Konkurrenzsubjekt. Erstens werde ich die Kritik des Fehlers, des Urteils, was diese Art Lernen betrifft, vorstellen. Dann die Kritik der Techniken, die daraus folgen. Drittens die Kritik der Legitimationen, die da drin stecken. Und viertens die Kritik der Funktion der ganzen Sache. Jeder kennt aus eigener schulischer Erfahrung den Spruch von Lehrern, wenn mal wieder eine Arbeit in die Hose gegangen ist oder das Zeugnis schlecht ausgefallen ist, ja, wenn du dich besser auf den Hosenboden gesetzt hättest, wenn du besser im Unterricht aufgepasst hättest, wenn du zu Hause mehr gelernt hättest, überhaupt wenn du dich mehr angestrengt hättest, dann wäre sowas nicht passiert, dann hättest du bessere Noten, dann hättest du vielleicht deine angestrebten Schulziele erreicht. Dieser jedermann bekannte Ratschlag von Pädagogen, er begleitet sozusagen fast die gesamte Schulkarriere, dieser Ratschlag enthält eine theoretische Aussage und diese theoretische Aussage ist eine erste fundamentale Dummheit und die Dummheit werde ich ins Zentrum stellen. Es handelt sich um eine Dummheit, die nicht nur in der Schule die Schüler begleitet, sondern auch die Schüler nach der Schule sozusagen ein Leben lang begleitet. Und zwar handelt es sich um das Urteil, das kennt man auch, das Urteil, dass jeder mit seiner Lernleistung in der Schule selbst das Mittel in der Hand habe, in der Schule und im späteren Leben erfolgreich seinen Weg zu machen. Man kennt dies, was als Leistungsprinzip vorgestellt wird, im Kürzel, auch in volkstümlicher Variante, und dann heißt es, leiste was, dann wirst du was, dem Tüchtigen gehört die Welt, du allein bist deines Glückes Schmied, und so weiter. Der Haken dieses Hinweises des Lehrers besteht darin, dass er die Bedingung verschweigt, unter der dieser Imperativ überhaupt nur gilt. Das ist vom Lehrer keine böse Absicht, kein absichtliches in die Irre führen. Vielmehr ist es ihm gänzlich selbstverständlich, dass hierzulande im hiesigen Schulwesen der Zusammenhang von Leistung und Erfolg nur unter der Bedingung gilt, dass sich alle Schüler mit ihrer individuellen Leistung einem Vergleich unterziehen. Es ist dem Lehrer und leider auch später den Schülern so selbstverständlich, dass sie sich Lernen gar nicht anders vorstellen können, denn als Beurteilung von Leistungsvergleichen. Es wird nie die individuelle Leistung, die jemand erbracht hat, für sich gewürdigt. Vergleich heißt, sie gilt immer nur im Verhältnis zur Leistung der gesamten Schulklasse oder eines Jahrgangs oder der Notengebung zugrunde liegenden sonstigen Gesamtheit. Und das heißt, wenn ein Schüler mit seiner Lernleistung sicherstellen will, dass er bessere Noten kriegt, reicht es eben nicht, dass er sich anstrengt. Es reicht auch nicht, dass er den Stoff einigermaßen beherrscht. Er muss vielmehr, das ergibt sich aus dem Vergleich, besser sein als seine Mitschüler. Und das liegt daran, das sagt eigentlich der Vergleich schon aus, dass das Lernen in der Schule als Lernkonkurrenz, als Konkurrenz organisiert ist. Und die hat es in sich. So lernen, nicht dass man es verstanden hat, sondern dass man besser ist als die Konkurrenten, das ist der eigentliche Gehalt des Imperativs. Und das ist allerdings ein Erfolgsrezept, bei dem derjenige, der sich da anstrengt, den Ausgang der Lernkonkurrenz überhaupt nicht in seiner Hand hat. überhaupt nicht in seiner Hand hat. Denn daraus folgt, aus dieser Bedingung folgt, dass bekanntlich ein schlechter Schüler in einer schlechten Klasse besser abschneidet als in einer Klasse von mehrheitlich guten Schülern. Diese Selbstverständlichkeit ist allen Studierenden und Lernenden in Fleisch und Blut übergegangen. Aber diese Gemeinheit muss man erstmal festhalten. Nein, die individuelle Leistung gilt für sich nicht. Schüler mit schnellerer Auffassungsgabe, woher die immer kommen mag, werden im Leistungsvergleich vor allem auch deshalb besser abschneiden, weil der Vergleich, dem alle unterzogen werden, so organisiert ist, dass alle unter die gleichen Lernbedingungen gesetzt sind. Hier geht es sehr gerecht zu, und das meine ich gar nicht ironisch. Ganz gerecht wird nämlich jeder Schüler zunächst einmal ungeachtet seiner sozialen Herkunft auf das gleiche Verfahren des Leistungsvergleichs verpflichtet. Alle Schüler werden den absolut identischen Lernbedingungen nach Stoff, Zeit, Verfahren und Personal unterworfen. Nur ihre Leistung soll zählen. Nicht mehr, wie es in vorbürgerlichem Schulwesen der Fall war, ihre Herkunft. Die demokratische Leistungsschule, so heißt sie ja auch, rechnet sich das hoch an, dass sie nicht mehr von dem Prinzip ausgeht, dass die Herkunft bereits bestimmend ist für die Zukunft des Nachwuchses. Nein, hier zählt die Leistung, und das stimmt. Ob man das dieser Gesellschaft zugute halten soll, das ist eine ganz andere Frage. Und die Frage beantwortet sich in der Kritik dieses Verfahrens selber, aber auch in dem Zweck. Der Zweck der ganzen Sache, es soll nur die Leistung gelten, liegt schlicht darin, dass diejenigen, die das demokratische Leistungsschulwesen eingerichtet haben, sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass sie mit dem Nachwuchs, beispielsweise aus der gesellschaftlichen Elite, bereits die günstigsten, die besten, die funktionalsten Mitglieder der zukünftigen Elite haben. Da wollen sie sich nicht darauf verlassen. Das kann ja auch Bequemlichkeit nach sich ziehen, wenn der Nachwuchs der herrschenden Klasse bereits von vornherein vorgesehen ist für Ämter aus der herrschenden Klasse. Nein, sie wollen die Leistung darüber entscheiden lassen. Die Besten wollen sie haben und nicht die mit der adäquaten Herkunft. Im Verfahren stellt sich die Kritik so dar, dass der organisierte Vergleich der Leistung unter gleichen Bedingungen Rücksichtslosigkeit einschließt. Rücksichtslosigkeit, und zwar die Rücksichtslosigkeit dessen, was man hier Chancengleichheit nennt und was als Chancengleichheit tatsächlich eingerichtet ist. Die Rücksichtslosigkeit besteht im Folgenden. Nie erhalten Schüler die Bedingungen fürs Lernen, die sie individuell brauchen. Nie die Zeit, die sie jeweils für sich zum Begreifen benötigen. Nie erhalten sie die ihrer Besonderheit entsprechenden Hilfsmittel, die ihnen das Lernen erleichtern würden, und so weiter und so fort. Immer müssen sie lernen unter gleichen Zeitvorgaben, was besonders bei Klassenarbeiten dann durchschlägt. Es würde übrigens, um das nochmal zu kontrastieren, kein vernünftiger Mensch, wenn er sich privat außerhalb der Schule Wissen aneignet, von sich aus auf die verrückte Idee kommen und sagen, mein Interesse, ich will ein bisschen Geologie mir beibringen, das muss ich aber in 8 Stunden unterbringen, sonst ist es nicht. Es diktiert doch mein Interesse die Zeit und nicht umgekehrt die Zeit mein Interesse. Aber in der Schule gilt alles genau umgekehrt. Und wenn ein Schüler sagt, Herr Lehrer, ich weiß Bescheid, ich kann die Sache, aber ich bin langsam und ich bin genau, ich brauche nur 2 Stunden. Jeder, der im Schuldienst ist oder ihn sich vorstellen kann oder noch Erinnerungen an ihn hat, weiß, was der Lehrer dann sagt. Das geht nicht, das wäre sehr ungerecht gegenüber den anderen Schülern. Der Maßstab der Zurückweisung heißt Gerechtigkeit und auf den gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Und das ist der Grund für das, was ich einleitend gesagt habe, über den Zusammenhang von Dummheit und Unwissenheit. Das ist der Grund dafür, warum in der Schule so viel Unwissenheit konserviert wird. Genau so hängen Herstellung von Dummheit und Konservierung von Unwissenheit zusammen. Ja, wer in der vorgegebenen Zeit den Stoff nicht packt, aus welchen Gründen auch immer, bleibt mehr oder weniger unwissend. Und er wird auch dann, wenn der Unterricht weitergeht, schnell den Anschluss verlieren. Besonders in solchen Fächern, in denen das Stoffpensum aufeinander aufbaut, also zum Beispiel Mathe. Und wenn er die Grundlagen, also das kleine Einmaleins nicht begriffen hat, dann wird er auch die Bruchrechnung nicht kapieren. Und genau so produziert die Schule gute und schlechte Schüler. Dass es gute und schlechte Schüler gibt, ist das Werk der Schule. Diese Sorte rücksichtsloser Gleichbehandlung ist keine moralische Gemeinheit des Lehrers, sondern für die Lernkonkurrenz und ihre Zwecke notwendig. Es kommt nämlich beim schulischen Lernen immer zugleich darauf an, die Schüler, das weiß man, vom Anfang bis zum Ende ihrer Schullaufbahn einem groß angelegten Vergleichstest, der sich von der ersten bis zur letzten Klasse bis hin zum Studium hinzieht, diesem Vergleichstest zu unterwerfen. Und in diesem Vergleichstest werden sie auf ein Notenspektrum von 1 bis 6 verteilt. Als Ergebnis der Lernleistung gilt in diesem Test also nicht der gelernte und dann gewusste Unterrichtsstoff für sich, sondern die Übersetzung des in Klassenarbeiten reproduzierten Lernstoffs in eine Ziffernote zwischen 1 und 6. Ob 4 Fehler im Diktat eine 3 oder eine 5 sind, das hängt nicht nur von der Gesamtzahl der Fehler der Klasse ab, sondern es hängt vom Zweck der Notengebung und von ihrer besonderen Handhabung durch den Lehrer ab. Es wäre wirklich ein leichtes, in diesem Verfahren immer allen Schülern eine 2 und eine 1 zu geben. Selbst nach diesem Verfahren. Dazu müsste man einfach nur die Arbeit mit der größten Fehlermenge, also was weiß ich, 25 Fehler im Diktat, eine 2 geben. Dann wären alle anderen mit weniger besser. Dann gäbe es nur 2 und 1. Der Logik des Vergleichs und der Übersetzung der Lernleistung in Noten wäre das durchaus adäquat. Aber nicht dem Zweck der Notengebung. Diese Erfahrung hat kürzlich mal wieder, es ging durch die Presse und durchs Fernsehen, eine Lehrerin in Bayern gemacht, Sabine Czerny. Die hat es wie auch immer hingekriegt, dass in Mathe alle ihre Kinder in der 4. Klasse nur 1 und 2 hatten. Wenn man jetzt denkt, hurra, da haben wir doch ein leuchtendes Vorbild, die man durch die Lande schicken müsste, um zu sagen, so und so ist es, so und so habe ich es hingemacht. Was passiert ist, ist was anderes. Sie wurde zu ihrer Rektorin zitiert und abgemahnt. So geht's nicht. So geht's nicht. Sie haben ihren Beruf falsch verstanden. Sie haben ihre Arbeit falsch angelegt. Sie haben nämlich, alle, die hier Lehramt studieren, kennen diesen scheußlichen Begriff, sie haben nämlich ihre Schüler unterfordert. Da haben die in Klassenarbeiten zu verstehen gegeben, sie haben alles kapiert. Das waren keine Gefälligkeitsnoten. Die haben wirklich alles kapiert. Das darf aber nicht sein. Das darf nicht sein. Was rauskommen muss, ist, und dann hätte die Lehrerin ihren Beruf richtig verstanden, dass Arbeiten geschrieben werden, wo ein Großteil der Schüler gewusstermaßen in den Test gehetzt werden, ohne dass sie das ganze Zeug begriffen haben. Denn nur so kommt das raus, was da verlangt ist, die Verteilung der Kinder auf die Notenskala von 1 bis 6. Wenn das rauskommen soll, muss man als Lehrer den Test beginnen und das Lernen abschließen, im klaren Bewusstsein, die Hälfte hat es nicht gescheit oder gar nicht kapiert. Das ist Auftrag der Schule und nicht etwa ein Versagen, wie diese schulbürokratische Umgangsweise mit der Frau Czerny gezeigt hat. Übrigens umgekehrt genau dasselbe. Wenn nur Fünfen und Sechsen, dann heißt es auch, sie haben nicht etwa den Schülern nichts beigebracht. Das heißt nicht die Kritik, sondern sie haben ihre Klasse überfordert. Die Arbeit zu schwer gemacht. Sie müssen die Arbeit so anlegen, dass einige bei 1 und 2, große Teil bei 3 und so weiter, der Rest bei 4 und 5 ist. Das ist ihr Auftrag. Das heißt übrigens für den behaupteten Zusammenhang von Leistung und Erfolg, die Relativierung der jeweils individuellen Leistung an der Leistung aller Mitschüler gehorcht einem Prinzip. Erwünscht ist nämlich nicht etwa beibringen, bis alle das Zeug verstanden haben, sondern erwünscht ist die Sortierung nicht nur nach guten und schlechten Schülern. Da könnte man ja immer noch sagen, ach, ich habe rausgefunden, die können es und die können es nicht. Die, die es nicht können, denen bringe ich es bei. Sondern vielmehr ist verlangt, das ist das Prinzip, die Sortierung nach Siegern und Lernkonkurrenz Verlierern. Und das ist nicht dasselbe wie das Sortieren nach guten und schlechten Schülern, wie ich gerade eben gezeigt habe. Wie gesagt, schlechte Schüler, da könnte man, wenn man naiv Schule betrachtet, sagen, hallo, den habe ich nicht beigebracht, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Das Urteil Konkurrenzverlierer dagegen hat, wie man weiß, in der Schule ganz andere Konsequenzen, als dass die Schule sich bemüht, die Wissensmängel auszugleichen. Die Konsequenzen heißen, sitzen bleiben, Übergang aufs Gymnasium nicht geschafft, durchs Abi gerauscht, etc., etc. Mit der Feststellung von Siegern und Verlierern wird die schulisch hergestellte Notenverteilung, also die Sortierung nach guten und schlechten Schülern, festgeschrieben. Nicht zum Ausgangspunkt der Korrektur gemacht, sondern festgeschrieben. Und aufgrund dieser Festschreibung werden dann den Schülern Berechtigungen für die weitere Bildungskarriere erteilt oder versagt. Hallo Hauptschule, Realschule, hallo Gymnasium. Die letzte, alles entscheidende Widerlegung dieser Leistungsideologie besteht also darin, das ist jetzt das zentrale Argument eigentlich, neben den immanenten, die ich gerade vorgetragen habe, dass die Zwecke der Konkurrenz, denen sich die Schüler und Studierenden in ihrem Lernen unterwerfen müssen, gar nicht von den Konkurrierenden selbst bestimmt werden. Der Zweck der Konkurrenz ist gar nicht das, was sie wollen, Erfolg haben, sondern ist von außen vorgegeben. Sie werden in die Konkurrenz, in die Lernkonkurrenz hineinversetzt, in der haben sie sich zu bewähren, ob sie nun wollen oder nicht, in der werden sie beurteilt, ob sie nun mitmachen oder nicht mitmachen. Und egal mit welchen Vorstellungen von einer Bildungskarriere oder einer bestimmten Berufsperspektive Schüler sich in der Schule anstrengen, egal mit welchen Flausen sie in die Schule gehen, ob sie beispielsweise mit der Einbildung in die Schule gehen, sie hätten tatsächlich mit ihrer Leistung es in der Hand, ihren eigenen Erfolg sicherzustellen, oder ob sie auch schwänzen, immer betätigen sie sich in diesem als Konkurrenz organisierten Lernleistungsvergleich im Dienst einer Zwecksetzung, die völlig getrennt von der Konkurrenz, von den bildungspolitischen Veranstaltern, also nationalen und Länderregierungen, als Schulzweck festgelegt worden ist. Und diesen bildungspolitischen Veranstaltern liegt sehr daran, das, was ich gerade erklärt habe. Die Schüler per Noten in eine Rangfolge zu bringen, nicht etwa, weil sie Fans von Rangfolgen sind, das ist nicht der Witz, sondern weil damit, und das ist der Witz, über Schulkarrieren entschieden und über Berufskarrieren vorentschieden wird. Mit ziemlich eindeutiger bildungspolitischer Vorgabe. Der Übergang von der Grundschule jetzt sogar zur höheren Schule und zum Studium ist nämlich hierzulande immer nur für eine Minderheit. Das sind eben die Konkurrenzsieger vorgesehen. Das waren früher in den 60er Jahren mal 15%, die es geschafft haben aufs Gymnasium. Dann waren es mal 30%. Heute sind es ein bisschen mehr. Und die Mehrheit, das sind die Verlierer. Die vorgesehenen Verlierer werden von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Es können also Schüler alle sich geschlossen noch so sehr anstrengen. An dieser bildungspolitischen Vorgabe der Sortierung 30-70, 60-40 ungefähr, wird nicht gerüttelt. Also, wer nach Absolvierung der Schulkonkurrenz zur Minderheit und wer zur Mehrheit gehört, naja, das überlässt die Schule, die Bildungspolitik in der Schule schon den Konkurrierenden selber. Aber vorgibt sie erstens, dass die Mehrheit des Nachwuchses von weiterführender Ausbildung ausgeschlossen werden soll und zweitens ungefähr in welcher Proportion das Schulvolk sortiert werden soll. Und diese Entscheidung über die Proportion wird von der Bildungspolitik ebenfalls nach Gesichtspunkten getroffen, die schon wieder was mit Konkurrenz zu tun haben. Nach Konkurrenz, in denen die Schüler nur als Material vorgesehen sind, nämlich für das, was man heutzutage Standortkonkurrenz nennt. Man will in der Konkurrenz der Nationalstaaten mit seinen Schulergebnissen Punkte machen. Andere Staaten in Sachen Kapitalreichtum und Macht, unter anderem mittels des Einsatzes des Bildungswesens, das Wasser abgraben. Weil die nationale Konkurrenz auch vermittels von Bildungswesen durchaus unterschiedliche Ergebnisse bringt, kann es sein, dass die Bildungspolitik diese Quote auch je nach den aktuellen Erfordernissen ändert. 1968, erste Bildungskatastrophe, wurde auch über einen Nationenvergleich in Europa gesagt, das kann nicht angehen, dass nur 15% der Schüler das Abitur machen. Wir müssen mindestens 30 haben. Zwischenzeitlich waren dann mal 30 wieder zu viel. Und inzwischen wird gesagt, na, wir müssen wahrscheinlich die Quote doch noch ein bisschen weiter erhöhen. Nicht um den Schülern einen Gefallen zu tun, sondern um mehr Material für diese Standortkonkurrenz zu haben. Es bleibt also festzuhalten, dass dieser pädagogische Imperativ, diese zentrale Dummheit, tue mehr, dann werden deine Noten auch besser, so nicht haltbar ist. Was da tatsächlich in der Lernkonkurrenz passiert, das ist was ganz anderes. Ich fasse nur mal zusammen, die Wahrheit über den schulischen, übrigens auch den außerschulischen Leistungsvergleich heißt, wenn die Anstrengung, die Menschen hierzulande in ihrem Leben, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, im Beruf aufwenden, um ein bestimmtes und in der Regel für sie lebensbestimmendes Ziel zu erreichen, wenn diese Anstrengung als Konkurrenz organisiert ist, dann kommt es den Konkurrenzveranstaltern, und das sind nicht die Konkurrierenden selber, darauf an, unter Benutzung der Resultate der Anstrengung der Konkurrenten im Leistungsvergleich zwischen ihnen nach Siegern und Verlierern für ihre Zwecke und nach ihren Proportionen zu sortieren. Das war mein erstes Argument. Kritik des falschen Urteils. Mit deiner Leistung hast du den Erfolgsweg für dich in der Hand. Jetzt zu meinem zweiten Argument. Kritik der in dieser Dummheit steckenden praktischen Umgangsweisen miteinander. Und die haben es auch in sich. Diese Dummheit, kann man auch so sagen, enthält glatt Anleitungen dafür, wie man sich in diesem Leistungsvergleich als Konkurrenz zu verhalten hat. Das geht nicht ohne eigene Beschädigungen und Schäden, die anderen zugefügt werden, aus. Wer es gemäß dieser Ideologie zu etwas bringen will, muss nicht nur was leisten, der muss mehr leisten als die Konkurrenten. Das ist das Prinzip, das weiß man. Und das heißt, wer in der Schulkonkurrenz zu den Siegern gehören will, muss letztlich selbst dazu beitragen, andere Mitkonkurrenten zu Verlierern zu machen. Das ist von ihm, egal ob er es im Kopf hat oder nicht, ganz praktisch verlangt. Und einige haben es auch sehr stark im Kopf. Wie betreiben das Schüler? Naja, zunächst mal in der unmittelbar aus der Konkurrenzlogik folgenden Weise, sie strengen sich mehr an. Sie folgen der dummen Auskunft des Lehrers, strengen sich mehr an. Allerdings verhält es sich so, dass die Schüler mit ihrer Anstrengung, den guten Abschluss, die besseren Noten erreichen zu wollen, dieses ihr Mittel anwenden, aber das dabei angestrebte Ziel, die besseren Noten, gar nicht anvisieren können. Das ist eine Verrücktheit. Das können sie gar nicht, denn den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und besserer Bewertung haben sie gar nicht in der Hand. Sie strengen sich gewissermaßen, und das macht jeder hier, im Studium genauso wie in der Schule, sie strengen sich gewissermaßen ins Ungewisse hinein an. Anderes bleibt ihnen nicht übrig. Übrigens resultieren daraus die ganzen Ängste in der Schule vor Klassenarbeiten. Gerade deswegen ergibt sich daraus eine zweite Abteilung von Konkurrenztechniken. Deswegen versuchen Schüler, sich zum Beispiel gegenüber dem Lehrer im Vergleich zu den Mitschülern, ganz getrennt von dem Leistungstest, ganz direkt als Schülerperson hervorzutun, sich als Hüter der Lehrermaßstäbe aufzuführen, sich als Knecht des Pädagogen, Taschenträger und so weiter aufzuführen und sich darüber besondere Beachtung und deswegen bei der Notengabe besondere Beurteilung zu versprechen. Sie schwärzen deswegen auch schon mal Konkurrenten an, schleimen sich ein, versuchen sich durch freiwillige Sonderleistungen, die niemand verlangt hat, zu profilieren. Auch mit anderen Konkurrenztechniken unterwirft man sich den Anforderungen dieses Vergleichs. Da wird bekanntlich geschummelt, dass das Zeug hält. Das heißt, es wird der Versuch unternommen, mit allen möglichen Hilfsmitteln im Test ein Wissen vorzutäuschen, das als Ergebnis des vorausgegangenen Unterrichts nicht vorhanden ist. Da sagt man nicht vor dem Test, hallo, ich kann nicht mitschreiben, ich habe es nicht begriffen. Herr Lehrer, Ihre Aufgabe ist es, mir es beizubringen, es macht der Test doch keinen Sinn. Nix da. Da akzeptiert man das an einem selbst hergestellte Urteil, ich habe es nicht begriffen, und versucht, das nicht vorhandene Wissen zu umgehen, indem man Wissen vortäuscht. Auf diese Art und Weise stellt sich natürlich bei einem selbst nie Wissen ein. Man hat ja dieses Verfahren akzeptiert. Übrigens auch umgekehrt passiert es, dass nicht nur vorhandenes Wissen beim Schummeln vorgetäuscht wird, sondern auch umgekehrt Wissensmängel zu verbergen versucht werden. Das kennt man. Wie der Eindruck des verständigen Durchblickers in der Klasse erzeugt wird. Da tut man alles Mögliche für. Zum Beispiel in der Hoffnung, dass man nicht rangenommen wird, den Finger, dann wenn schon ein ziemlicher Fingerwald da ist, zu nehmen, obwohl man nichts begriffen hat. Aha, der weiß es, der meldet sich. Ja, Pustekuchen. Oder man beantwortet in der Regel die rhetorisch gemeinte Frage von Lehrern, habt ihr es jetzt endlich begriffen? Ja, 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 ja. Obwohl man es nicht begriffen hat. Demonstration von, ja, ich hab's. Bei Unwissen darf man sich ja nicht erwischen lassen. Weil das Erwischen lassen bei Unwissenheit zieht sofort schlechte Noten. Alle kennen die Tour, Mathe. Komm nach vorne, Fritz, und mach die Aufgabe an der Tafel. Der arme Kerl steht da und wird rot und kann die Aufgabe nicht lösen. Was passiert? Was passiert nicht? Du hast nicht verstanden. Ach Gott, du Armer, was habe ich denn falsch gemacht? Dann müssen wir es nochmal machen. Setz dich hin, 5. Das passiert. Übrigens beim Schummeln auch noch die Abteilung. Aus der Logik der Konkurrenz folgt auch das Verhalten von Schülern, dass sie sagen, nein, ich lass dich nicht abschreiben. Ich lass dich nicht abschreiben. Da ist der Standpunkt der Konkurrenz schon sehr dominant geworden bei solchen Schülern oder Studierenden. Der lässt sich nämlich von der Konkurrenz sachgemäßen Kalkulation leiten, dass jede gute Arbeit anderer Schüler die eigene Leistung relativiert. Folglich wird man dann dort, wo man es in der Hand hat, die Mitschüler reinzureißen, das Heft abdecken gegen den Nebenmann oder den Schüler zu verpetzen. Übrigens in der Berufswelt und auf dem Arbeitsmarkt nehmen all diese Konkurrenztechniken immer noch brutalere Formen an, weil unmittelbar Existenzielles dranhängt. Eben der Arbeitsplatz und damit der Verdienst. Da ist dann wirklich alles drin, gegen andere vorzugehen. Mobbing im Betrieb, Konkurrenten anzuschwärzen, dem Vorgesetzten als Mann oder Frau so oder so gefällig zu sein, aber auch gegen sich selbst vorzugehen. Und dann, wenn man krank ist, zur Arbeit zu gehen. Also immer dann, wenn die eigene physische Befindlichkeit es nicht zulässt, auf jeden Fall es zu verschweigen. Diese normale, vernünftige Tour, ich kann nicht arbeiten, weil ich krank bin, an sich selbst nicht durchgehen zu lassen. Wenn man weiß, die Offenbarung dieses Leidens, dieses physischen Defizits, kann mich hart treffen. Paradoxerweise gelten diese Touren, Wissensmängel zu verschweigen und das Gegenteil zu erzeugen, hierzulande auch noch als das Gegenteil von dem, was ich es gerade erklärt habe. Nämlich sie gelten als schlau oder gerade als vernünftig. Ich bin doch nicht so dumm und lasse den Lehrer merken, dass ich nichts kapiert habe. Nachher schreibt er mir eine 5 an. Ich lasse doch den Personalchef bei meiner Bewerbung nicht merken, dass ich Analphabet bin. Dann kriege ich den Job doch nicht. Man kennt diese Touren, in denen Analphabeten etwas, was an ihnen die Schule und die Gesellschaft hergestellt hat, verschweigen, weil sie sich selbst anlasten. Ich lasse doch den Abteilungsleiter nicht wissen, dass ich krank bin. Nachher kriege ich eine Abmahnung oder beim dritten Mal verliere ich den Arbeitsplatz. Das sind dann Vernunftsbeweise ganz besonderer Art. Als dumm würde man dieser Logik zufolge gelten, wenn man sich vernünftig verhält, weil die Vernunft hierzulande so oder so bestraft wird. Herr Lehrer, ich weiß es nicht, bitte schön, bringen Sie es mir bei, und zwar so lange, bis ich es begriffen habe. Passiert nicht, wird abgemahnt. schlechte Note, im Betrieb Nichteinstellung, Abmahnung wegen Fehlzeiten und so weiter. Man kennt es. Kind, nun werde endlich vernünftig, sagt der Vater zu seinem Kind, der sich in der Schule oder in der Lehre nicht alles gefallen lässt und mal aufmuckt gegen die Chefs. Als Zeichen von Vernunft gilt hierzulande die freiwillige Unterwerfung gepaart mit einem ziemlich selbstbewussten Angebertum, dass man sich schon auskennt in der Welt, dass man weiß, wie man vernünftig durchkommt, dass das Ganze nichts anderes als eine Anpassung ist an die Verhältnisse, die einem so oder so doch übel mitspielen, wird da bei dem Urteil unter den Tisch fallen gelassen. Diese Einübung in Konkurrenztechniken führt übrigens begleitend zu einer Zurichtung des Schülerverstandes, die es in sich hat, mit Konsequenzen für die Studierenden, gleich dazu gesagt. Es ist nämlich zunächst mal festzustellen, wo das Lernen für Noten unter dem Diktat der Note im Leistungsvergleich läuft, dass da in der Lernkonkurrenz gar nicht erst die Unsitte einreißt, sich mit den Lerninhalten intensiver nur wegen der Sache zu beschäftigen und sie vielleicht auch mal auf ihre Stimmigkeit hin zu überprüfen. Gelernt wird, was in der Schule nützt. Gelernt wird, was im Studium nützt. Und mit guten Noten wird belohnt, wer Gefordertes in geforderter Weise übrigens auch noch zum angesetzten Zeitpunkt wiedergibt. Es ist folglich gerade in dieser Sorte Lernen in der Konkurrenz für Noten die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Lernstoffs, die zu dieser Sorte Lernen dazugehört, drin. Das heißt natürlich, dass es vom Standpunkt der Konkurrenz, die den Leistungsvergleich und die Sortierung hervorbringen will, wirklich egal wäre, an welchem Material die Konkurrenz organisiert wäre. Da könnte man es genauso machen und den Schülern ein Telefonbuch geben und auswendig lernen. Wenn der bestimmten Zeit am meisten auswendig gelernt hat, ist der Sieger. Vom Standpunkt der Konkurrenz aus wäre das egal. Vom Standpunkt der Schule, die ja noch ein bisschen was anderes will, darf man ja nicht vergessen, als nur die Kinder zu sortieren nach Siegern und Verlierern, sondern sie auch noch mit Lernstoff abfüllen will, mit dem sie sich ein Bild machen von der Gesellschaft, und zwar das Bild, was hierzulande passt. Deswegen heißen die Fächer nicht Telefonbuch auswendig lernen oder Kochbuch auswendig lernen, sondern heißen die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter. Wenn der Arbeit ansteht, fragen Schüler vor einem angekündigten Test, was kommt denn dran? Lernen also nur das, was drankommt. Und manchmal sagen Schüler gegen den Lehrer sogar frech, das lerne ich nicht, weil das brauche ich ja später sowieso nicht. Da wird als Maßstab der Bewährung eben nicht nur die Note, sondern das, was man meint, was man später mal braucht im Arbeitsleben, vorgestellt. Übrigens sollte man sich hüten, solche Schüler zu fragen, woher sie denn wüssten, was sie später brauchen. Man sollte sie vielmehr fragen, ob sie wirklich der Auffassung sind, dass in ihren Kopf nur das hinein soll, was sie später zu brauchbaren Knechten unter Verhältnissen macht, die sie auch nicht in der Hand haben. Man muss allerdings damit rechnen, mit so einem Hinweis auf schieres Unverständnis zu stoßen, da diese Sorte Lernen bei ganz vielen Schülern bereits dazu geführt hat, dass sie die Differenz zwischen der Stimmigkeit eines Urteils und der Nützlichkeit eines Urteils in der Konkurrenz überhaupt nicht mehr kennen. Übrigens die Fortsetzung davon, nur damit Sie nicht meinen, das sei eine Sache von Hauptschülern, die Fortsetzung davon findet im Philosophieunterricht statt, im Gymnasium, wo man dann lernt, Wahrheit gebe es nicht. Übrigens, kleiner Scherz nebenbei, von Hegel geklaut, das wird als Wahrheit behauptet. Ne? Soll man den Lehrer, der einem sowas beibringt, mal sagen, hallo, was ist denn nun? Übrigens, die Brutalität, mit der da die Menschen mit ihrem eigenen Verstand umgehen, führt auch dazu, dass bei vielen das Lernen selbst ein negatives Vorzeichen bekommt. Lernen, das ist erstmal zunächst abstrahiert von der Schule, Aneignung von Wissen. Und wenn ich mal unterstelle, man eignet sich richtiges Wissen an, dann ist das Instrument, sich um sich in der Welt auszukennen und vernünftig begründet seine Interessen durchsetzen zu können, zu begreifen, warum sie nicht durchsetzbar sind, was dagegen zu tun und so weiter. Lernen bekommt ein negatives Vorzeichen. Wenn Freunde sich verabreden, zum Fußballspielen oder zum Kino zu gehen und der eine sagt, ich muss leider absagen, ich muss noch lernen, heißt es, ach Gott, der Arme, der muss noch lernen. Das ist die Abteilung negatives Vorzeichen für eine Verstandesarbeit, mit der der Mensch wirklich, Homo sapiens soll er ja sein, sich die Welt geistig erstmal aneignen könnte. Die geht fürchterlich. Das ist Produkt von Schule und wird von den Schülern genauso festgehalten. Mein dritter Punkt. Ich habe ihn in der Vorstellung der Gliederung genannt, Kritik an den Legitimationstechniken, die auch in der Konkurrenzideologie drinstecken. Die Dummheit enthält ein ganzes Arsenal von Techniken, wie diese gerade eben genannten brutalen Konkurrenzverfahren legitimiert und wie die Konkurrenzresultate, also die Bilanz, so eingeordnet wird, dass die Einordnung niemanden stört. Dass die eigenen Konkurrenzbemühungen hässliche Techniken einschließen, Techniken gegenüber anderen, Techniken gegenüber sich selbst, habe ich gerade genannt. Das wird in aller Regel nicht auf das Prinzip der Konkurrenz selbst zurückgeführt und gesagt, so eine Schweinerei, das kommt dabei raus, wenn ich mich diesem Verfahren unterwerfe, sondern das wird den Mitkonkurrenten angelastet. Die hätten doch angefangen mit Petzen, mit Mobben, mit Abschreiben oder nicht abschreiben lassen und so weiter und man selbst würde oder müsste dann bloß darauf reagieren. Lauter Rechtfertigungen, die nichts anderes sind als das wechselseitige Austeilen von Schuldzuweisungen. Und wenig zu denken gibt diesen Menschen dabei die Tatsache, dass die gerade Gescholtenen, ihr habt doch angefangen, genauso reagieren, dass sich also wechselseitige Schuldzuweisungen aufheben und eigentlich man sich jetzt, statt sich wechselseitig zu beschuldigen, zusammensetzen müsste und der Frage nachgehen müsste, woran es denn liegt, dass man in einem System immer so agieren muss, dass man sich wechselseitig Schaden zufügt. Wenn der erwünschte Erfolg ausbleibt, dann liefert die gelernte Dummheit, Leistung ist dein Mittel, dein Erfolgsmittel, die natürlich genauso falsche Begründung für den Misserfolg. Man lernt als erste Konsequenz, das weiß jeder, dass man letztlich selbst daran schuld sei. Das Werk der Schule, das Werk, das die Schule an einem angerichtet hat, das wird als Resultat der eigenen Versäumnisse vorgetragen. Und das bringen einem ja die Lehrer bei. Setz dich mehr auf den Hosenboden. Der Übergang, der da drin steckt, liegt auch auf der Hand. Der wird auch gleich beigebracht. Manchmal bleibt es nicht dabei zu sagen, ich habe mich zu wenig angestrengt, sondern vielleicht kann ich mich gar nicht mehr anstrengen. Vielleicht ist der Umstand, dass ich zu wenig geleistet habe, ein Urteil über mein fehlendes Leistungsvermögen. Da wird also gleich die nächste Gemeinheit vollstreckt. Nicht nur wird gesagt, ich habe zu wenig geleistet, was die Schule an mir hergestellt hat, als mein eigenes Versäumnis vorgestellt, sondern da wird gesagt, es liegt an der Beschaffenheit meiner Person. Das Bündel von Fähigkeiten, was ich habe, reicht nicht aus. Noch eine härtere Form, die Schule zu entschuldigen, also diejenige Instanz, die das an einem hergestellt hat, zu entschuldigen und das Ganze nur der eigenen Person zuzuweisen. Übrigens, der Erfolgreiche macht das genauso. Der hält sich sein gutes Abschneiden nach derselben Logik zugute, hält es vielleicht auch seinen eigenen Fähigkeiten zugute. Er nimmt ihnen nicht selten die Beweise dafür, dass er überhaupt ein ziemlich unschlagbarer Siegertyp ist. Sie kennen die Reklame: Mein Auto, mein Haus, mein Pool, meine Frau, mein Pferd und so weiter. Habt ihr alle nicht. Das ist die Inkarnation des Siegertypen. Das ist ein Konkurrenzprodukt. Die genannte Variante von der Selbstbezichtigung, ich habe zu wenig getan, zum, ich sag's mal, rassistischen Selbstbefund zu kommen, also den Übergang zur Menschennatur zu machen, hat übrigens auch noch den wunderbaren Zusammenhang, dass damit der Mensch selber entschuldigt ist. Denn wenn er über diese Fähigkeiten einfach nicht verfügt, dann kann er auch nichts dafür. Dann ist die Schule entschuldigt und der Mensch entschuldigt. Dann ist die Sache überhaupt nur eine Sache der Natur. Wunderbar, jetzt sind alle aus dem Schneider. Übrigens, auch dafür studiert man pädagogische Psychologie. Solchen Unfug wie Begabungstheorie, das sage ich jetzt mal absichtlich, das ist Unfug. Das liegt an fehlenden Fähigkeiten, nicht an fehlender Begabung. Der Haken bei diesen Begründungen liegt darin, dass sie immer erst dann geäußert werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da kann das Kind in Mathe 4 Jahre lang einigermaßen mitbekommen sein. Irgendwann hakt es aus, wie es so schön heißt, und er wird zum Fünfer. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr begabt. Wenn es eine Sache der Natur ist, also der Anlagen, dann müsste man es eigentlich vorher feststellen. Wird immer dann, wenn es schon 10 oder mehr Jahre gelernt worden ist, wird es festgestellt, wo man gar nicht mehr feststellen kann. Auch wenn man immanent rangeht, überhaupt nicht mehr feststellen kann, ja, was ist nun Resultat von Lernen und was ist Resultat von Fähigkeiten oder Begabung. Lässt sich nicht auseinandersortieren. Und im Übrigen, das ganze Verfahren, was die Psychologie da anwendet, ist theoretisch ein Zirkelschluss. Der geht immer so. Der zu erklärende Sachverhalt, ein Schüler hat schlecht abgeschnitten. Das Urteil des Lehrers, er ist nicht begabt genug. Das ist das Urteil. Das eine ist der Sachverhalt, das andere ist das Urteil. Der Beweis. Eigentlich müsste man jetzt als Begabungstheoretiker sagen, müssen wir mal innen drin nachgucken, ob wir so ein defizitäres Mathe-Gen finden oder irgend sowas. Nein, als Beweis wird dann zurückverwiesen auf den Sachverhalt, der gerade erklärt wird. Sieht man doch, der kommt doch nicht mit in Mathe. Da wird also der zu erklärende Sachverhalt zugleich als dies und als Beweis für die Theorie fehlende Begabung benutzt. So gehen übrigens große Teile pädagogisch-psychologischer Beweisführung. Mein letzter Punkt. Kritik der Funktion dieser Dummheit. Ich habe jetzt Kritik des theoretischen Urteils, Kritik der Techniken, die daraus kommen, der praktischen Techniken, Kritik der Legitimationsverfahren, die daraus kommen, Kritik der Funktion. Die Funktion liegt darin, dass diese Sorte Dummheit in dem, was sie im Verstand anrichtet und in dem, was sie als Techniken den Menschen quasi habituell werden lässt, liegt in der Parteilichkeit des Denkens. Dummheit ist nichts anderes als der parteiliche Gebrauch des Verstandes. Parteilich in dem Fall für Konkurrenz. Für das System der Konkurrenz. Und zwar dann nicht nur Schule, sondern überhaupt. Konkurrenz wird begriffen als die Gelegenheit, in der ich meine Chancen suchen und finden kann. Statt das Konkurrenzsystem zu kritisieren, führt der gut erzogene Schüler sich wie ein Konkurrenzsubjekt, wie ein mündiges Konkurrenzsubjekt auf, das auf Konkurrenz nichts kommen lässt und selbst dann, wenn die Konkurrenz ihm übel mitspielt, er seine Legitimationstechniken hat, um zu sagen, an der Konkurrenz liegt's nicht, an dem, was die Schule da einrichtet, liegt's nicht. Entweder liegt's an mir, vielleicht liegt's aber auch an ungerechten Lehrern, aber auch nicht an dem Prinzip Schule. Und mit dieser theoretischen und praktischen Parteilichkeit für Konkurrenz, eben nicht nur für schulische Konkurrenz, sondern für das ganze Leben danach, was ebenfalls nichts anderes als Konkurrenz ist. Arbeitsmarktberuf, alles als Konkurrenz organisiert. Die Parteilichkeit dafür macht die Menschen hierzulande so wunderbar funktional für diese Sorte Gesellschaft, eben für den Kapitalismus. Noch ein Schlusssatz. Das Leistungslernen in der Schule ist also zum einen die Schule der Konkurrenz, die Erziehung zum Konkurrenzsubjekt und es ist zum anderen zugleich praktizierte Konkurrenz, in der der Nachwuchs für die Funktionen der Klassengesellschaft vorsortiert wird. Dasselbe gilt auch für die Uni. Schule der Konkurrenz mit ein paar anderen Techniken. Ich muss der Erste sein im Copyshop, damit ich die Kladde von den Juristen klauen kann, bevor sie mir die anderen kopieren. Kennt man, ne? Bücher klauen, damit sie die anderen nicht kriegen, etc., etc. Die Gemeinheiten kennt jeder. Also erstens Schule der Konkurrenz, Fortsetzung der Erziehung zum Konkurrenzobjekt und natürlich zugleich praktizierte Konkurrenz, allerdings auf einem anderen Level. Denn alle, die studieren oder studiert haben, die haben es ja schon geschafft, in der vorangegangenen Konkurrenz ihre ehemaligen Mitkonkurrenten zu verbannen in Hauptschule, Realschule, in die Lehre, in Hartz IV und so weiter. Die gehören ja schon zu den Siegern. Haben sie schon daran abgearbeitet, dass die Mehrheit die Verlierer ist? Das sollte man sich mal in aller Deutlichkeit klar machen. Allerdings kommt noch was dazu. In der Lehrerbildung, ich habe es gerade eben kurz an der Begabungstheorie angedeutet, lernt man mit dem Stoff in den Erziehungswissenschaften alle Legitimationstouren, die Schule, Unterricht, Lehrer und Schüler betreffen, als Wissenschaft kennen. Wissenschaftliche Touren, in denen dieses Schulsystem dem Prinzip nach, natürlich immer auch mit einer Portion Kritik, gerechtfertigt wären. Meine Behauptung heißt also, letzter Satz, Erziehungswissenschaft liefert das geistige Material zur Einstimmung der Lehrer auf diese Sorte Dummheit, die sie nachher mit den Schülern veranstalten.
Was ich heute hier vortrage, ist in gewisser Weise so eine Mischung aus einen älteren Text und neueren Überlegungen. Das verdankt sich der Tatsache, dass ich gegenüber dem, was ich früher so zu diesem Uni-Streik und Bildungsthema geschrieben habe, zunehmend finde, dass man explizit stärker mal deutlich machen müsste, und darum soll es heute hauptsächlich gehen, dass dieser Bildungsbegriff, auf den man sich so emphatisch bezieht, und daran sind sich ja Bildungsprotestler und Bildungspolitiker völlig einig, dass sie diesen Bildungsbegriff so sehr hypen, dass der im deutschen Raum, und eigentlich gibt es diesen Begriff von Bildung ja auch nur in Deutschland, eine bestimmte Prägung erfahren hat, relativ früh, spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert, der ihn sehr problematisch macht und der es im Grunde streng genommen unmöglich macht, sich darauf eigentlich einfach so positiv zu beziehen. Was nicht unbedingt heißt, dass man nicht einen emphatischen Begriff von Bildung haben kann, aber wenn, dann muss man ihn eben gewinnen, eigentlich in Negation dieser Tradition, die den Begriff selber geprägt hat. Darum soll es heute zum Großteil gehen. Anfangen möchte ich mit einem Gelegenheitsfund, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Da ist unter anderem ein kleiner Text, wo aus Anlass von ein Jahr Bildungsprotesten alle möglichen Antworten von Studenten, die da beteiligt waren, auf die Frage, was haben wir gelernt, zusammengetragen sind. Natürlich, anders geht es offenbar inzwischen nicht mehr, in so einer Wolke, nicht? Also so einer Uni-Brennt-Cloud heißt das. Und da möchte ich mal, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht dafür gemacht ist, dass man es genau liest, ein paar Punkte vorlesen, die deutlich machen, dass es dann immanenten, also irgendwie einen Widerspruch gibt zwischen zwei Tendenzen, die aber doch notwendig zusammengehören und an denen man, finde ich, so die Problematik dieser ganzen Bewegung schon gut erkennen kann. Zum einen gibt es eine Tendenz, die man eigentlich als fast schon Aufruf zum völkischen Aufstand zur Abschaffung der repräsentativen Demokratie bezeichnen kann. Also da heißt es zum Beispiel nicht auf die Frage, was haben wir gelernt. Das ist ja auch interessant, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, nicht? Also man befindet sich offenbar von vorne bis hinten immer in der Schule und fragt sich auch selber dann eben immer nach einem Jahr, was haben wir gelernt, wie man das am Ende irgendwie eines Schuljahres eigentlich dem Lehrer antworten muss. Antwortet man das jetzt sich selbst? Eine Antwort heißt, die erste, dass das System, das haben wir gelernt, dass das System der repräsentativen Demokratie in einer Krise und oder in einem negativen Verschiebungsprozess begriffen ist. Das sagt natürlich überhaupt nichts. Aber der Affekt gegen die repräsentative Demokratie zieht sich dann durch fast alle dieser Antworten. Zum Beispiel heißt es etwas weiter, die letzte Antwort, die hier abgedruckt ist, heißt, dass das momentane System der repräsentativen Demokratie nicht mehr geeignet ist, um Menschen in der modernen Welt ausreichend zu vertreten. Ein anderer Punkt heißt, was wir gelernt haben, das ist vielleicht der Unheimlichste, so in der Mitte versteckt, dass die Macht nur dann vom Volk ausgeht, wenn das Volk aufsteht und sie sich nimmt. Also dieser Zug, das zieht sich durch die meisten dieser Antworten, dieser Affekt eigentlich gegen die parlamentarische Demokratie zugunsten von etwas, was man sich unter Basisdemokratie vorstellt und das angeblich besser sein soll. Verbunden mit dem Duktus, so heißt auch eine Antwort, dass nicht nur ich die Schnauze voll habe, also wirklich, dass wir sozusagen genug haben und dieses System zertrümmern müssen. Und einer merkwürdigen Solidarität mit dem Volk, nicht wer auch immer das Volk in dieser einen Antwort sein soll. Es sind offenbar nicht nur die Studenten gemeint. Auf der anderen Seite gibt es einen Zug, sich gerade gegen das Volk abzugrenzen und doch sozusagen um den eigenen privilegierten Status noch irgendwie retten zu können, sich also herauszustreichen, dass das, worum es einem bei dieser Bildung geht, natürlich etwas ist, was der Pöbel nicht versteht. Also da heißt es dann eben zum Beispiel in einer anderen Antwort, also sie reden tatsächlich ganz genauso wie die Bildungspolitiker, dass wir haben gelernt, dass noch viel Arbeit notwendig ist, um Verständnis für die Notwendigkeit funktionierender Hochschulen in der Bevölkerung zu erzeugen. Gerade in den bildungsfernen Schichten findet sich kaum Verständnis für die Millionen Euro, die da reinfließen. Oder eben an anderer Stelle, dass die rechtliche Verankerung des Rechts auf Protest extrem wichtig ist, da für komplexere oder unpopuläre Themen oftmals das Verständnis in der Bevölkerung fehlt. Oder dass der Wert von Bildung den meisten Menschen immer noch unklar ist. Es gibt also einerseits dieses sich aufspielen als Volkstribun, also im Sinne der Basisdemokratie, ist der Volksdemokratie gegen die repräsentative Demokratie. Auf der anderen Seite, und das gehört eben immer zusammen, also das gehört eigentlich so, könnte man sagen, zur Psychopathologie des Volkstribunen ja mit dazu, sich dagegen abzugrenzen und also so zu prätendieren, dass natürlich die Bevölkerung das nicht so ganz versteht. Und dann spricht man eben tatsächlich genau wie Annette Schavan oder sonst wer von den bildungsfernen Schichten, die das natürlich nicht begreifen. Also es ist offensichtlich natürlich etwas Sublimeres, mit dem man sich da beschäftigt, was man dem Mann auf der Straße irgendwie erstmal nahe bringen muss. Das sind natürlich zufällige Antworten, die wahrscheinlich auf irgendwelche Zettel notiert sind. Aber in diesem Punkt sind sie symptomatisch, finde ich. Und auch eben, was ich am Anfang sagte, in dem Punkt, dass eben überhaupt man diese Frage stellt, was haben wir gelernt, also diesen pädagogischen Duktus auch sich selber noch sozusagen zueignet in der Selbstreflexion und auch darin, dass man sich nebenbei gesagt nicht, also dieses Verfahrens bedient, was man eigentlich so aus Managementseminaren und irgendwelchen Marketingveranstaltungen kennt, dass Leute irgendwelche Gedanken, die ihnen einfallen zu einem Thema, auf einen Zettel kleben, schreiben und den dann irgendwo rankleben. Also das sind ja alles so, das gehört ja zu so einer bestimmten Psychotechnologie, gegen die man sich eigentlich eher sperren sollte, wenn man irgendwas von Autonomie oder so redet. Das wird aber trotzdem freiwillig praktiziert in einem Zusammenhang, der dann auch noch als Selbstorganisation bezeichnet wird. Daran sieht man schon, dass dieser Bildungsbegriff in gewisser Weise ein Problem ist. Und darauf möchte ich eigentlich hauptsächlich heute eingehen. Denn es ist ja merkwürdig, dass, so ähnlich wie der Begriff der Exzellenz, ne, dass solche Termine jetzt wieder aufkommen und so geradezu fetischisiert werden, die eigentlich, könnte man meinen, aus einer irgendwie in einer anachronistischen Sphäre kommen, also Bildung, nicht sozusagen der Fetisch des Bildungsbürgertums, Exzellenz ist geradezu ein aristokratischer Begriff eigentlich. Die Frage ist eben, inwiefern das, was heute mit Bildung bezeichnet wird, was man da einfordert, überhaupt noch mit diesem bildungsbürgerlichen Begriff von Bildung zu tun hat. Und dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Anfangen möchte ich aber mit was ganz anderem, nämlich mit einem Film, an dem man einige Dinge, obwohl es da um Schule und nicht um Universität geht, schon ganz gut zeigen kann, die hier so virulent werden. In Peter Weirs Film Der Club der toten Dichter, der für viele Mitte der 70er Jahre Geborenen eine ähnliche Bedeutung als pädagogischer Utopielieferant gehabt haben dürfte, wie für ältere Generationen die Feuerzangenbowle, spielt Robin Williams den linkscharismatischen, penetrant gutherzigen Lehrer John Keating, dessen Dauergrinsen für seine Schüler inmitten der repressiven Atmosphäre ihres Elite-Internats Vorschein einer durch Einbildungskraft beseelten besseren Wirklichkeit ist. In Wahrheit ist er eher ein emotionaler Fitnesstrainer und verkörpert gegenüber den abgehalfterten pädagogischen Autoritäten, die der subjektiven Befindlichkeit ihrer Schüler mit Gleichgültigkeit begegnen und nur auf Leistung pochen, den guten Papa, der jedem Zögling ein Sei-du-selbst mit auf den Weg gibt und dessen Kompetenz weniger an seinen Fähigkeiten als in seiner ganzen Person besteht. Konsequent agiert er mit vollem Körpereinsatz, wirft sich beim Gedichte rezitieren mit erröteten Wangen in die Brust und gibt euphorisierende Parolen von sich wie ein Fähnleinführer. Einige seiner Fans gründen die Geheimgesellschaft Club der Toten Dichter, benannt nach so einem Club, in dem dieser Lehrer selber schon war, um im Geiste ihres Lehrers ohne institutionellen Zwang Gedichte lesen und schreiben zu können. Als im Zuge ihrer Partisanenaktivitäten ein Schüler verunglückt, gibt die Schulleitung dem progressiven Pädagogen die Schuld. Bevor dieser seinen Abgang hat am Ende des Films, erklimmt der schüchternste Zögling das Pult und verabschiedet sich von seinem Idol mit den Worten: Captain, oh Captain, mein Captain. Aufmerksame Zuschauer haben sich schon seinerzeit gefragt, worin denn die Schulkritik dieses Films eigentlich bestehen soll. War es doch ganz einfach der letzte Schrei pädagogischer Modernisierung, der hier als das andere der schlechten Realität ausgegeben wurde? Heute ist aus dem Film noch der letzte Rest an widerständigem Potenzial gewichen. Selbst an den Universitäten lächelt jeder Juniorprofessor wie Robin Williams und strukturkonservative Dozenten werden von Bachelorstudenten gefragt, warum man denn keine Gruppenarbeit macht. Der Individualforscher, der alleine über seinen Büchern arbeitet, ist ersetzt worden durch den Motivationstrainer, für den noch die verbindlichste Erkenntnis ein Ereignis ist, und der den Examenskandidaten, deren Anzahl ein Kriterium für seine Evaluation ist, die Wahrheit aufschwatzen muss wie ein Fokusabonnement. Dabei lässt sich von John Keating lernen, wie es mit der Lust am freien Denken bestellt ist, mit der die von staatlicher Gängelung befreite Universität der Gegenwart so gerne wirbt. Im Modus der Konfrontation vom Zwang der Institution, die aus den Schülern keine guten Menschen, sondern brave Schulabgänger machen will, mit der Herzenswärme des Charismatikers, der den Schülern nicht in seiner sozialen Rolle, sondern als durch Hingabe sanktionierter Guru entgegentritt, stellt der Film nicht Norm und Freiheit, sondern zwei Modelle von Autorität gegenüber. Und die sind für so bestimmte Modernisierungstendenzen in der Pädagogik heute tatsächlich charakteristisch. Die Autorität der Institution ist repressiv, jedoch in ihrer Repression egalitär. Für sie zählt nur, was der Einzelne leistet und wie gut er gehorcht, aber nicht, wer er eigentlich ist. Die Autorität des Charismatikers dagegen appelliert an jeden Einzelnen persönlich und drängt nicht auf Einhaltung von Regeln, sondern auf Gehorsam ohne Befehl. Nicht auf abstrakte Uniformität, sondern auf individuellen Konformismus. Sie ist weniger Verbot, sondern Schutzmacht. Nicht der Schüler hat ihr gegenüber Leistungen zu erbringen, um belohnt zu werden, sondern sie schenkt dem Schüler Wärme und Vertrauen, um ihn nicht als Schüler, sondern als ganzen Menschen zu verpflichten. Solche Autorität produziert keine Freiheit, sondern refraktäres Ketzertum, das sich, wie die Schlussszene des Films zeigt, im selben Moment, da es sich gegen die Autorität der Institution erhebt, der im Captain personifizierten charismatischen Herrschaft umso blinder ausliefert. im System der repressiven Institution hätte aus dem schüchternen Außenseiter womöglich ein autonomes Individuum werden können, weil Abstraktion und Vereinzelung denjenigen, der ihr standzuhalten und sie zu reflektieren vermag, zu einem starken Ich verhelfen können, das sich gegen den Prozess seiner Hervorbringung im Namen seines eigenen Prinzips wehrt. Der paternalistische Charismatiker dagegen, wie ihn der Robin Williams nicht nur in diesem Film spielt, der gegen die Institution aufmuckt, wie der Kleinbürger gegen den Staat, weil es ihm um die Menschen in ihrer Eigentlichkeit geht, sistiert diesen Prozess. Indem er seinen Zöglingen den Zwang zur Vereinzelung erspart, ohne an dem institutionellen System irgendetwas zu ändern, erkauft er sich ihre persönliche Hörigkeit, in der sich ihr unverwechselbares Selbst realisieren soll. Deshalb leuchten seinen Schülern vor jeder Stunde die Augen in ehrlicher Vorfreude. Die von der charismatischen Autorität gewährte Freiheit verschafft Lust, weil sie Protektion verschafft. Substanzielle Freiheit dagegen macht Angst vor dem Ausschluss aus der Gesellschaft, davor, dass die nächsten Menschen einem plötzlich die Fernsten werden, ja, dass man selbst ein anderer werden könnte. Also diese charismatische Autorität, die dieser John Keating in dem Film verkörpert, ist sehr stark beeinflusst offensichtlich von so reformpädagogischen Konzepten, wo es auch darum geht, dass der Lehrer eben nicht eine Sachautorität verkörpern soll, sondern Freund der Schüler sein soll, dass er mit ihnen Abenteuer erlebt, sie animiert, also wirklich eher so eine Art Animateur, Motivationstrainer, der sich ihnen emotional zuwendet. Die ganze Reformpädagogik zielt eigentlich auf Liquidierung dieser Sachautorität des Lehrers, die dann immer vorschnell in einem Fehlschluss von Autoritätskritik sozusagen als Verkörperung von Autorität, schlechter Autorität überhaupt angesehen wird. Man nimmt also nicht wahr, dass Sachautorität in gewissem Sinne, also in dem Sinne, dass ich eigentlich gar nichts lernen kann, ohne dass da irgendjemand ist, der vielleicht in gewissen Dingen mehr weiß als ich und mit dem ich mich messen und auseinandersetzen muss, dass das notwendig ist, auch um diese Autorität dann in Frage zu stellen und darüber hinaus zu wachsen, wird nicht mehr gesehen, sondern die Autorität, die in der Sachautorität verkörpert wird und den Schülern entgegentritt, soll abgeschafft werden zugunsten eben dieser Freundschaft eigentlich. In der Reformpädagogik nennen sich die Lehrer ja richtig Freunde. Die leben ja auch in so Gruppen da miteinander zusammen. Und mir scheint, dass so neuere Entwicklung in der Pädagogik, vor allem in der Schule, eigentlich genau diese reformpädagogischen Vorstellungen, die früher ja eher marginalisiert waren und also wirklich selbst einen Außenseiterstatus hatten, in gewisser Weise als Norm setzen. Das kann man daran sehen, dass die Kritik, die früher also so Kernbestandteil der antiautoritären Bewegung war, am Frontalunterricht, nicht der Name ist ja schon irgendwie bezeichnend, inzwischen selber in der pädagogischen Diskussion immer mehr aufgenommen wird und dass man sagt, das ist tatsächlich wichtig, dass wir diesen Frontalunterricht auflösen zugunsten der Arbeit in Teams, also diese Gruppenarbeit, die früher vorgegeben wurde als Alternative zum angeblich autoritären Frontalunterricht, der eben eigentlich sozusagen die Kommunikationsform ist, die diesem Verhältnis zur Sachautorität entspricht. Da besteht inzwischen Konsens, dass man stattdessen eher so ein Teamkonzept fahren muss. Das ist inzwischen eigentlich offizielle Schul- und Erziehungspolitik überhaupt. Ein zweiter Punkt, der in letzter Zeit diskutiert wurde, sind die sogenannten Kopfnoten, wo eigentlich auch immer stärker die Tendenz auf breiter Basis besteht, dass man das reduziert, ob man das nicht womöglich ganz ersetzt durch verbale Einschätzungen, wie später dann in den Zeugnissen, die man für berufliche Tätigkeiten erwirbt. Und in diesem Affekt gegen die Kopfnoten lebt natürlich der Affekt gegen die abstrakte Vergleichung, also irgendwie gegen dieses Konkurrenzprinzip, nicht, dass man nicht haben will, dass man aber natürlich nicht abschaffen kann, weil die abstrakten Noten, also die Benotung durch eine Zahl sozusagen eine Vergleichbarkeit herstellt, die vielleicht irgendwie was Fiktives hat, aber trotzdem relativ eins zu eins dieses Prinzip der Abstraktion, der Konkurrenz irgendwie verkörpert und ausdrückt. Das will man tilgen, aber natürlich kann man die Konkurrenz, kann man das Prinzip selber nicht abschaffen. Deswegen kaschiert man das dann mit diesen persönlichen Bewertungen, die wie jeder vielleicht aus eigener Erfahrung auch aus der Schule weiß, ja keineswegs irgendwie unproblematischer oder harmloser sind als Kopfnoten, sondern dem Individuum teilweise viel näher treten können als diese Zahlen. Das ist der zweite Punkt. Das ist eigentlich auch eine frühe Außenseiterforderung, die heute viel Zustimmung genießt. Der dritte Punkt, der diese verschiedenen Sachen zusammenfasst, die ich jetzt auch an dem Film dargestellt habe, den könnte man unter der Überschrift vom Wissen zum Erlebnis zusammenfassen. Und das ist nun wirklich interessant im Blick auf den Bildungsbegriff, denn mittlerweile setzt sich in der Pädagogik im weitesten Sinne, vor allem an den Schulen, aber auch schon darüber hinaus, eben die Überzeugung durch, dass diese sogenannte Wissensgesellschaft, wie die alte Phrase hieß, eigentlich überholt ist und dass Unterricht auf keinen Fall sich irgendwie reduzieren oder nicht nur reduzieren darf, sondern eigentlich Abschied nehmen muss von dieser Wissensvermittlung. Also Wissensvermittlung wird als was Obsoletes, nicht nur Autoritäres, sondern auch irgendwie Unpraktisches, Altbackenes, als ein Hindernis tendenziell wahrgenommen. Stattdessen gibt es jetzt in der Pädagogik Konzepte wie die sogenannte erlebniszentrierte Jungenpädagogik, wo also in Schulen, nicht, das sind auch so reformpädagogische und Montessori-Schulen vor allem, aber auch andere schon, die das übernehmen, zum festen Curriculum gehört, dass also die Buben irgendwie, weil sie ja irgendwie wild sind und toben müssen, also dass es zum festen Bestandteil gehört, dass man irgendwie Abenteuerreisen macht, über irgendwelche Flüsse mit dem Kanu paddelt, Zeltlager aufschlagen muss oder Lagerfeuer anzünden. Dahinter steckt die Vorstellung, dass eben vor allem männliche Kinder, aber auch andere Kinder überhaupt, Menschen überhaupt eigentlich, sozusagen immer verhinderte Tiere sind, nicht? Da ist irgendwas in einem drin, was raus muss und man muss die auch mal toben lassen. Der Bildungsforscher Klaus Huchelmann beschwert sich mittlerweile darüber, dass es eigentlich eine Unverschämtheit sei, dass man im Unterricht stillsitzen muss und zuhören muss und so, und dass das eigentlich erlaubt sein muss, herumzuzappeln, herumzubrüllen und so, weil Aggressivität auch produktiv ist. Und das alles läuft unter erlebniszentrierte Pädagogik. Und das ist aber nur Symptom eben überhaupt für eigentlich auf breiter Front vorgenommenen Abschied von der Überzeugung, dass Bildung irgendwie, also Erziehung und Bildung, primär erstmal was mit Wissensvermittlung und dann mit Selbstreflexion zu tun hat, also sondern dass es geht eigentlich eher um eine Erziehung zu einem bestimmten Verhalten. Und das wird dann eben Erlebnis genannt. Und Wissen, alles was unter Wissen noch vor wenigen Jahren so eben unter dieser Phrase der Wissensgesellschaft aufgewertet wurde, wird eher als Ballast wahrgenommen. angesichts dieser Verschiebung, die also tatsächlich, das ist jetzt hoffentlich ganz gut deutlich geworden, vieles, was so in der antiautoritären Pädagogik kritisch und wirklich aus einer Außenseiterposition gegen die bürgerliche Erziehung vorgebracht wurde, selbst zum Prinzip erhebt, angesichts dessen verwundert es ja erstmal, dass überhaupt so viel positiv von Bildung die Rede ist, weil Bildung ist ja eigentlich noch ein älterer Begriff als Wissen. Bildung assoziiert man ja nicht zu Unrecht eben mit dieser Bildungs-, dem deutschen Bildungsbürgertum, also mit einer bestimmten literarischen Kultur auch, die dann im späten 19. Jahrhundert selbst eigentlich schon erstarrt und zu einem Fetisch geworden ist. Auch mit sowas wie Universalgelehrsamkeit und sowas eigentlich ganz anachronistisch zu sein scheint. Die Frage, die ich jetzt vielleicht auch heute nicht beantworten kann, aber auf deren Beantwortung die Sache irgendwie hinauslaufen könnte, ist eben, warum man dann überhaupt, was man dann eigentlich mit diesem Begriff noch haben will. Denn diese Bildung, das, was man mit dem Begriff normalerweise versteht, will ja offenbar gar keiner mehr. Und eigentlich ist das in Verbindung so zum Mainstream in der Erziehungs- und Bildungspolitik eher ein Widerspruch, also ein merkwürdiger Anachronismus. Um das ein bisschen zu klären, muss man eben auf die Begriffsgeschichte des Bildungsbegriffs eingehen, den es tatsächlich in anderen Sprachen so nicht gibt. Also Education oder Education ist was anderes als Bildung im Deutschen. Also Bildung steht von vornherein, und das ist, glaube ich, auch für diese ganzen Bildungsstreikgeschichten wichtig, implizit ja in einem Gegensatz zur Ausbildung, nicht? Und damit wird, und das ist eigentlich auch ein sehr alter, traditionalistischer Zug, eine bestimmte europäische Vorstellung, eigentlich schon genuin deutsche Vorstellung von Bildung auch als was Zweckfreiem und so, ins Spiel gebracht gegen diese Form von Ausbildung, von pragmatischer eigentlich Zurichtung der Individuen zum Funktionieren auf dem Arbeitsmarkt. Das, was man eben als Ausbildung normalerweise fasst und was im angloamerikanischen Raum in gewissem Sinne tatsächlich viel wichtiger genommen wird als das, was bei uns Bildung heißt. Also implizit steckt in diesem Begriff immer schon erstens eigentlich ein gewisser Anti-Amerikanismus drin und zweitens eben, und das hängt ja zusammen, die Wendung gegen die Ausrichtung auf bloße Zwecke, also gegen pragmatischen Erwerb von bloßen Fähigkeiten und so, das, was man bei uns eben eher abwertend Ausbildung, Einarbeitung oder so in den Beruf nennt. Das ist aber nicht immer so gewesen. Man kann in den Schriften von Humboldt sehen und überhaupt in der ganzen romantischen Philosophie auch noch, dass das betrifft jetzt den Gegensatz des Bildungsbegriffs auch zum Begriff des Geistes, dass da Bildung in einem viel fundamentaleren Sinn eigentlich sozusagen als Bildung des Individuums verstanden wird. Das ist eben eigentlich noch überhaupt nicht bildungsbürgerlich, das kommt später. Sondern Bildung als Individuation. Und Wissenserwerb ist eigentlich nur eine Stufe, eine eher sozusagen frühe Stufe dabei, sondern das wird, Bildung wird verstanden als Prozess der Selbstreflexion und gleichzeitig der Individuation, in der das Individuum, in dem es Bildung sich aneignet, eben sich sozusagen auch absetzt und individuiert von allem anderen und sich als Besonderes erkennen lernt. Also Humboldt unterscheidet noch sehr stark die Schule in der Hinsicht von der Universität, weil die Schule das ist, wo man es, wie er das nennt, mit abgemachten Kenntnissen und Fakten zu tun hat, also sozusagen mit Wissen, was geronnen ist zum Faktum, zu irgendwie was Abgemachtem, also was, worüber nicht mehr gestritten wird und was man einfach lernen muss. Während die Universität Und deswegen schreibt er nur der Universität eigentlich in einem engeren Sinne bildende Fähigkeit zu, eben nicht mit Abgemachtem zu tun hat, sondern während es da darum geht, dass tatsächlich, das ist bei Humboldt ähnlich formuliert, fast wie bei Adam Smith mit den Marktkräften, also dass sozusagen in dem freien, gleichberechtigten sich messen an anderen und in der freien Diskussion überhaupt erst sowas wie eine Selbstreflexion entsteht, die ohne den Einzelnen nicht möglich wäre, die aber auch wiederum der Einzelne selber nur in der Kommunikation leisten kann. Das ist diese Vorstellung der Einheit von Forschung und Lehre und der Gemeinschaft von Forschenden und Lernenden bei Humboldt, in der auch die recht moderne und kritische Auffassung steckt, dass eben der Lehrer eigentlich ohne seinen Schüler auch nicht sein kann, dass also die Schüler einerseits im Blick auf diese Sachautorität natürlich irgendwie dem Lehrer erstmal unterlegen sind, gerade dadurch aber auch den Lehrer dazu bringen, Dinge zu formulieren, die er ohne die Fragen der Schüler gar nicht formulieren könnte. Wirklich als ein dialektischer Prozess, als eine wechselseitige Auseinandersetzung zu sehen, die dann eben nicht nur eine neue Form von Wissen, die dann wieder reflektiert werden kann, hervorbringt, sondern in der die Einzelnen sich individuieren. Dieser Begriff von Bildung, der eigentlich aber wirklich ein genuin romantischer ist und noch überhaupt nicht im Gegensatz steht zum Begriff des Geistes, sondern eher Medium sozusagen der Selbstreflexion des Geistes ist, kommt dann im Laufe des 19. Jahrhunderts eben immer mehr herunter im Zuge des Bildungsbürgertums zu der Auffassung von Bildung eigentlich als Korrelat zu Besitz, also zu Grundeigentum, oder dass das aufgefasst wird als irgendetwas, als ein innerer Besitz eigentlich, den man erwirbt und sich nicht wieder nehmen lässt. Das kann man etwa im späteren 19. Jahrhundert so an populären Phänomenen beobachten, wie etwa eben der Entstehung des Büchmann, also dieses Lexikons mit Dichterzitaten, geflügelte Worte heißt das, ne? Wo also sozusagen aus verschiedensten Büchern die meist zitierten Zitate zusammengetragen werden und eigentlich so eine Art Phrasenlexikon für den Bildungsbürger erstellt wird. Also da an diesem Büchmann kann man gut sehen, wie eigentlich Bildung selber zur Prätension ihrer selbst gerinnt, völlig verdinglicht wird und als etwas, was selber gar nicht mehr lebendig ist, sondern nur noch irgendwie sowas wie Bildung bedeutet, ohne dass man das überhaupt noch hat. Was jetzt wichtig ist für die weitere Entwicklung des Begriffs der Bildung und was dafür auch was besonders problematisch daran ist, ist, dass dann so um die Jahrhundertwende eben mit der Lebensphilosophie eigentlich ein immer stärkerer Gegensatz in der deutschen Tradition entsteht zwischen Bildung und Geist. Also der Titel des Vortrags ist eine Anspielung auf das Buch von Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele. Seele ist natürlich nicht Bildung, aber in diesem Buch kann man exemplarisch sehen, und das deswegen ist es wichtig für das, was ich hier sagen will, dass in dieser Zeit der Geist eigentlich als feindliches Prinzip, als zersetzendes Prinzip zunehmend betrachtet wird. Und das ist nun wirklich insofern auch genuin deutsche Entwicklung, als das unmittelbar zusammenhängt mit auch so einer Aufkommen der modernen Form des Antisemitismus. Also Geist wird identifiziert mit Wurzellosigkeit, Bodenlosigkeit, mit all dem, was dann dem Juden zugeschrieben wird und als zu exorzieren, als nicht autochton, als Fremdkörper, als zu Tilgnis gesetzt wird. Das entwickelt sich alles im Zuge der Lebensphilosophie und auch dieses merkwürdigen, eigentlich unindividuellen Begriffs des Lebens, der eben von Leuten wie Klages und anderen konstruiert wird. Also Leben nicht als individuelles Leben, sondern als Lebensstrom irgendwie. Also organizistisch, als irgendwie als etwas, wo die Individuen eigentlich nur Punkte sind, die auftauchen und wieder verschwinden. Also welche Implikationen das hat, kann man ganz gut auch vor allem an der Zeittheorie von Bergson sehen, wo auch, also etwa auch in dem Buch über das Lachen bei Bergson, da bestimmt er als komisch eigentlich die Momente, wo Technik, wo das Moment des Mechanischen, des Automatischen, den Lebensstrom durchbricht, also wo das konterkariert. Und er interpretiert das Lachen so, dass eigentlich dieses Moment des Mechanismus durch das Lachen besiegt wird und das Lachen ist sozusagen selbst der Lebensstrom, der sich wendet gegen das Mechanische, was einbrechen will in das Organische. Dass auch dieser Begriff der Maschinerie, der etwa auch in der romantischen Philosophie vorkommt, der in Bezug auf den Staatsapparat und so, also diese Maschinenmetaphorik ist ja schon in der Romantik virulent, der aber in der Romantik immer noch, zumindest wo in der Romantik immer noch mitklingt, die ursprüngliche Bedeutung aus dem 18. Jahrhundert von Maschine als irgendwie ein in sich geschlossener, sinnvoller Zusammenhang, also gar nicht Gegensatz zum Organischen, der wird im Zuge der Lebensphilosophie eigentlich wirklich sozusagen in Opposition gesetzt zum Organismus. Und in diesem Kontext wird dann eben der Geist eigentlich als, nicht etwa als das begriffen, wie in der Romantik, zumindest in der Frühromantik noch, was sozusagen irgendwie in Zusammenhang gebracht wird mit diesem Bildungsprozess als Individuationsprozess, sondern als ein feindliches, zu tilgendes Prinzip. Und in diesem Kontext hat sich eben Bildung, auch in diesem bildungsbürgerlichen Sinn eigentlich, in der deutschen Tradition herausgebildet als das, was unverlierbar jeder in sich trägt, so eine Art irgendwie autochthone Vorstellung, was gar nichts mehr mit Selbstreflexion über sich selbst hinauswachsen oder Transzendenz zu tun hat, sondern etwas, was verteidigt werden muss, sozusagen gegen den Geist. Ne? Also das kann man am frühen, so um die Jahrhundertwende, so auch im frühen 20. Jahrhundert sehr gut sehen, an der Kritik auch des Feuilletonismus und so. Feuilletonisten, Journalisten, Kritiker galten ja auch sozusagen als Vertreter des Geistes. In dieser Zeit wird auch der Begriff geistvoll eigentlich zum Schimpfwort. Also wer geistvoll ist, der ist ungebildet. Ne? Geistvoll sind sozusagen leichtlebige, leichtfüßige Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich etwas, gar eben nichts haben, also die keine Charakterbildung besitzen, sondern irgendwie alles Mögliche machen können, schauspielerisch talentiert sind, sich an alle möglichen Situationen anschmiegen und anpassen können. Das wird da geistvoll genannt. Und in dem Sinne wird zum Beispiel dann eben der Feuilletonismus als bloß geistvoll verunglimpft gegenüber der echten Bildung. Also das jetzt vielleicht mal so als historische Skizze, um zu zeigen, wie dieser Bildungsbegriff von einem Terminus, der also zumindest schillernd und keineswegs geistesfeindlich in diesem Sinne gemeint war im 18. und frühen 19. Jahrhundert, also zunehmend zu so einem Fetisch, also eigentlich zum Gegenbegriff zu Geist geworden ist. Merkwürdig ist nun aber, dass heute dieser Begriff eben in einem Zusammenhang aufkommt, wo man den Eindruck hat, dass diese ganzen Implikationen, die ich jetzt angedeutet habe, da ja gar nicht mitschwingen, sondern die Studenten, die jetzt Bildung fordern, verlangen ja Kritik, Selbstreflexion, kritisches Bewusstsein. Nicht? Also in einem Interview, was zu dem letzten Bildungsstreik erschienen ist mit Schülern und Studenten, fallen sogar richtig Sätze wie, wir haben ein Recht auf kritische Bildung. Wir wollen Mündigkeit. Also Mündigkeit wird sozusagen als etwas begriffen, womit mich die Universität beliefert. Also dieses ganze Moment der Kritik wird sozusagen selbst wieder verdinglicht und als eine Art Dienstleistung eingefordert von der Universität. Also ich will sozusagen die Möglichkeiten geboten bekommen, hier kritisch denken zu lernen, ne? Und das ist tatsächlich eine grundlegende Veränderung irgendwie gegenüber diesem traditionellen Bildungsbegriff, wo man sich fragt, warum dann eigentlich noch von Bildung gesprochen wird. Ich denke, man kann das gut an dieser Rede von Mündigkeit zeigen, nicht? Also dieses Adorno-Büchlein Erziehung zur Mündigkeit ist ja gehört leider so zu den Titeln, die irgendwie relativ früh sowieso zu einer Phrase geworden sind, nicht? Also das klang schon damals, auch dann so in den späten 60er Jahren, immer ging den Leuten sehr leicht über die Lippen, diese Rede von der Mündigkeit. Und mittlerweile fordern das ja Politiker, nicht? Also Schawan oder Schröder oder so sagen ja richtig, also wir brauchen mündige Individuen. Ne? Also Mündigkeit ist inzwischen eigentlich selbst zu einem Prinzip, irgendwie zu einem konformistischen Prinzip geworden. Das hat, glaube ich, eben damit zu tun, dass das, was man eigentlich will, wenn man Bildung einfordert, und das ist ja eigentlich das Rätsel, warum fordert man das? Also das ist ja eigentlich eher was man sich selber nehmen muss, also womit man selber klarkommen muss und was man nicht von der Institution einfordern kann, dass damit eigentlich gemeint ist, eine bestimmte Art von Selbsttechnologie, die man erwerben möchte. Also wir wollen die Möglichkeit bekommen, uns gesellschaftskonform selbst zuzurichten, so wie das jetzt von uns verlangt wird. Wirklich in so einem Do-it-yourself-Sinne. Ne? Und weil das von uns sowieso gefordert wird, nicht ständig selbst in Fragestellung, selbst eben genau diese Form von Mündigkeit, wollen wir irgendwie, dass man uns die Möglichkeit gibt, das zu machen. Also irgendwie wird Mündigkeit selber zu so einem Bestandteil von der Selbsttechnologie, die man unbedingt glaubt, erwerben zu müssen und erlernen zu müssen, um überleben zu können. Also so klingt das jedenfalls in diesen Forderungen, dass das auch eine gewaltige Verdrängung der realen Ohnmacht dahinter steht. Nämlich genau von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht in den 70er Jahren gab es in einem alten Kursbuch mal einen Essay, der den Titel hatte Emanzipation macht Angst. Und weil es ein wirklich interessanter Text ist, weil er dieses auch inzwischen zu Tode gerittene Gerede von emanzipatorisch und Emanzipation mal wirklich auf den Punkt bringt. Wenn man überhaupt emphatisch davon sprechen muss, dann muss man das eben in den Blick nehmen, dass das Angst macht, das vereinzelt. Das bedroht einen, dass man es erstmal mit, das bedeutet Ohnmacht zunächst einmal. Diese Forderung macht Angst. Und gerade um gegen diese Angst sich abzudichten, darum scheint es zu gehen, wenn man jetzt sagt, wir wollen Bildung, wir wollen kritisches Bewusstsein oder irgendwie die Möglichkeit zu kritischen Wissen. Nicht, also da schwingen auch so diese alten Vorstellungen vom Herrschaftswissen mit. Also es gäbe sozusagen einfach ein Herrschaftswissen, was über die Institutionen vermittelt wird und ein minoritäres Wissen, was nicht vermittelt wird. Und wenn wir das kennenlernen, sozusagen, dann sind wir freier. Ne? Also diese ganze Rede vom Herrschaftswissen so in linken Kreisen war ja schon immer total phrasenhaft und unreflektiert. Und das scheint da zumindest auch, wenn die Leute das selber manchmal gar nicht kennen, mitzuschwingen. Das Einzige, was eigentlich von dieser Bildungsideologie so aus dem Idealismus und dann dem späten 19. Jahrhundert da zu bleiben scheint, denn der ganze Inhalt ist ja nicht mehr da, sozusagen die ganze historische Kontext ist ja verloren gegangen und den will man auch gar nicht mehr haben. Also das Einzige, was fixiert wird, ist sozusagen, würde ich denken, der Wunsch nach Stabilität, nicht? Also dass das irgendwas sein muss, was mir Sicherheit gibt, ne? Also genau diese Verdrängung von Ohnmacht, die Abwehr der Angst. Und um das in den Blick zu bekommen, und das scheint mir bei diesen ganzen Diskussionen um Bildung auch wirklich zu fehlen, müsste man vielleicht tatsächlich also einen eher psychoanalytischen Zugang suchen. Also sozusagen psychoanalytisch die Möglichkeitsbedingungen versuchen zu beschreiben, wie man für sowas wie tatsächlich im emphatischen Sinn ein Bildungsprozess. Was ist eigentlich die Voraussetzung davon? Und warum erodiert das? Also ich denke eigentlich, dass man nur auf dieser Ebene erklären kann, warum also solche Paradoxien, warum diese Bildungsstreikler eigentlich eben ganz genauso reden, wie die, gegen die sie sind, ne? Und warum die gleichen Leute, die das einfordern, sich dann im konkreten Zusammenhang unfähig sind, einen freien Objektbezug zu einem Gegenstand aufzubauen, sich mit einer Sache erstmal auseinanderzusetzen, das sind, glaube ich, Dinge, die man sozusagen politisch oder so nicht hinreichend erklären kann. Dafür gibt es eben interessante Ansätze in der kritischen Theorie, sowas wie eine Psychoanalyse oder Naturgeschichte der Dummheit versuchen zu konstruieren, nicht? Also dieser wirklich sehr schöne letzte Abschnitt der Dialektik der Aufklärung, der zur Phylogenese der Dummheit heißt. Daran erklären Adorno und Horkheimer, eigentlich ist der Text, glaube ich, von Horkheimer, das ist auch für den Bildungsbegriff wirklich wichtig. Da fassen sie das so, dass Dummheit eigentlich ein Wundmal ist und erklären das mit dem Bild von dem damit dass Intelligenz eigentlich das Bild der Intelligenz ist das Horn der Schnecke mit dem tastenden Gesicht, wo also das Gesicht und das Organ, also der Geist auch und Körper sozusagen noch miteinander zu tun haben, das eine das andere unmittelbar fortsetzt. Und das, dieses Organ sozusagen, da haben sie dann dieses Bild, dass Dummheit entsteht durch einen zu starken Widerstand. Wenn also das tastende Organ, das sich vorwärts tastet, an Widerstand stößt und verwundet wird, dann bleibt eine Narbe zurück und das ist Dummheit. Das ist erstmal natürlich nur ein Bild, aber das ist zumindest ein Bild, an dem man irgendwie das, was ich mit Naturgeschichte oder Psychoanalyse meine, irgendwie deutlich machen kann. Also diesen Zusammenhang auch zwischen Erkenntnis und Sinnlichkeit. Also dass Erkenntnisfähigkeit überhaupt nichts ist, was man nach Belieben erwerben kann, nach bestimmten Techniken. Und wenn ich halt irgendwie einen progressiven Pädagogen habe, dann lerne ich das besser, als wenn ich irgendjemanden anders habe. Sondern dass das einen subjektiven Impuls geben muss, also ein Objektbezug, dass da irgendwas stattfinden muss zwischen dem Subjekt und dem Gegenstand, was sich überhaupt nicht reglementieren lässt durch irgendwie die Rahmenbedingungen. Mir scheint tatsächlich das Problem bei diesen ganzen Bildungsstreiksachen zu sein, was nicht heißt, dass das prinzipiell schlecht wäre, ne? Dass aber nur über diese Rahmenbedingungen gesprochen wird, über Institutionen, über Kommunikationsformen und dass man sich irgendwie viel zu wenig diese Frage stellt, unter welchen Bedingungen ist überhaupt Erkenntnis möglich und woran liegt das, dass es immer seltener ist, dass es überhaupt möglich ist. Also da müsste man ansetzen und darum habe ich das Ganze so ein bisschen aufgezogen anhand dieser Absorption so von Elementen der linken Pädagogik durch so die gegenwärtige Politik, weil man daran eben ganz gut sehen kann, dass ob das jetzt sozusagen politisch als links qualifiziert wird oder nicht, darum geht es nicht, sondern man muss sozusagen wirklich auf einer viel fundamentaleren Ebene ansetzen. Und das kann man, glaube ich, nur, indem man in irgendeiner Weise sowas wie eine Psychoanalyse der Erkenntnis formuliert, überlegt, welche Bedingungen im Subjekt vorhanden sein müssen für sowas wie kritische Erkenntnis, also Rückwendung aufs Subjekt und nicht Fetischisierung der Rahmenbedingungen der Institutionen.
Lesen ist etwas für die wohlhabenden Klassen. Und wenn die falschen Leute anfangen zu lesen, dann verdirbt es die Moral.
Das waren für heute 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Thema Schule der Nation. Wir haben 2 Vorträge gehört. Der letzte, der gerade zu Ende gegangen ist, von Magnus Klaue. Der Geist als Widersacher der Bildung. Unter anderem mit einer Kritik an der sogenannten Reformpädagogik. Und in der ersten Stunde ein Vortrag von Professor Frère Kuisken. Mit dem neckischen Titel Wieso, weshalb, warum macht die Schule dumm? Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, verabschiedet sich bis zum nächsten Mal und freut sich, wenn Sie dann wieder einschalten. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.